Meine Frage, wer hat heute schon gebetet? Kann ich mal die Hände sehen? Oh ja, die meisten heben die Hände für euch per Livestream, die ihr in den Saal nicht reingucken könnt. Wer hat schon mal in seinem Leben gebetet? Kann ich noch mal die Hände sehen? In seinem Leben schon immer irgendwann mal gebetet? Das sind nahezu alle. Dankeschön. Haben wir es nötig, zu lernen, zu beten? Wir haben diese Predigt zum Thema gewählt, ich will im Glauben beten lernen. Wer von uns ist schon so weit, dass er nichts mehr zu lernen hat? Er betet im Glauben und ist am Ziel seiner Wünsche angekommen. Ich bete im Glauben, so wie Gott es will. Keine Hand? Ich kann sie auch nicht heben. Ich bin dabei, das Beten zu lernen. Es gibt so viele verschiedene Stimmen, was Beten im Glauben bedeutet. Für die einen ist das ein extra Gebet, ein besonderes Gebet, das ein übernatürliches Wunder bewirkt. Das ist ein Gebet im Glauben, wenn ich für etwas bete, was eigentlich gar nicht geht. Das ist ein Gebet im Glauben. Hat schon jemand erlebt, dass er gebetet hat und etwas passiert ist, was eigentlich gar nicht ging? Doch einige, ne? Sehe ich hier und da. Also das geschieht schon mal, ja? Geschieht schon mal, passiert schon mal, dass etwas passiert, was wir nicht für möglich halten. Trotzdem beten wir dafür. Die anderen sagen, beten im Glauben, das ist einfach eine Sache proklamieren und dann ist sie da. Sage einfach, dass es steht und es steht da. Ja, die Kraft des Gebets ist in dir. Was du sagst, das wird geschehen. Da habe ich meine Schwierigkeiten. Dass ich im Glaubensgebet der Macher bin. Nur proklamieren brauche und schon steht es da. Da hat Gott eigentlich nicht mehr viel Spielraum. Die Dritten sagen, im Glauben beten bedeutet einfach darum zu bitten, dass das, was Gott will, auch geschieht. Was ist im Glauben beten? Wir sind dabei, der Apostelgeschichte uns anzuschauen und lernen immer wieder von der Urgemeinde. Und wir sind gerade bei Kapitel 12 angekommen, wo es um eine Situation geht, wo die Gemeinde betet. Und ich möchte mit euch zusammen diesen Abschnitt ansehen und daraus lernen, im Glauben zu beten. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Verse 1 bis 19 werden wir uns anschauen, aber erstmal Verse 1 bis 4. Hier sehen wir erstmal die Situation, in der die Gemeinde betet. Was ist die Lage der Gemeinde? Was passiert dort gerade? Und hier ist Herodes gerade in Aktion. Herodes Agrippa der Erste. Das ist nicht der Herodes, der zu Zeiten Jesu war. Das ist einer seiner Nachfolger. Herodes ist ein jüdischer König. Und wir lesen hier, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Wisst ihr, wie das aussieht? Wie es damals aussah, wenn ein König die Hand an einige legte, um sie zu misshandeln. Wir werden heute Abend das Abendmahl feiern und wieder uns daran erinnern, was Jesus erlebt hat, erlitten hat. Wir kennen die Szene, wo Jesus verhaftet wurde und Soldaten überlassen wurde und sie haben ihren Spott mit ihm getrieben. Haben geschlagen, haben gelästert, haben ihn geißelt, eine Dornenkrone aufgesetzt. Das ist Misshandeln. Heute würde man sagen, foltern. Also das ist die Situation. Einige sind gefangen, sie werden gefoltert, sie werden misshandelt. Und Vers 2 geht es noch weiter. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also bis jetzt haben sie Verfolgungen erlebt und viele waren zerstreut. Stephanus war gesteinigt worden. Aber nun einer der 12 Apostel. Jakobus, der Bruder des Johannes, ist einer der 12 Apostel, einer der Vertrauten Jesu. Petrus, Johannes und Jakobus waren die drei, die immer mit Jesus waren und meistens alle 12. Und dieser Jakobus wird hingerichtet, mit dem Schwert getötet, vermutlich enthauptet. Eine brutale Methode, jemanden hinzurichten. Das können wir uns schlecht vorstellen. Wir erleben so etwas in unserem Land nicht so häufig. Wir hören, dass es irgendwo anders, in anderen Ländern passiert, dass Menschen so misshandelt werden, dass sie enthauptet werden. Die Gemeinde in Jerusalem kriegt das so mit. Und dann geht es weiter. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Herodes, und das ist ja für uns nichts Ungewöhnliches, ist so ein Populist. Ja? Er ist ein König, aber er möchte gerne beim Volk beliebt sein. Er möchte etwas gerne tun, was populär ist, was dem Volk gefällt. Und als er Johannes enthaupten ließ, merkte er, oh, die Juden schmunzeln, die obersten Juden, ja, der Hohe Rat, die freuen sich, ja, Herodes, gut gemacht, du hast den Richtigen beseitigt. Oder sagt sich, ja, das geht so einfach. So kann ich mir die Sympathie dieser Obersten erwerben. Ich setze noch eine drauf, ich nehme ihren Bekanntesten fest. Den Petrus, den Wortführer, den am meisten kennt, der unterwegs ist in Judäa, in Samaria und jetzt gerade in Jerusalem ist, den verhafte ich auch. Hat ihn verhaftet und überlegt dann, ja, jetzt im Moment hinrichten wäre ein bisschen so gegen das religiöse Gefühl der Juden, denn es waren die Tage der ungesäuerten Brote. Die Tage der ungesäuerten Brote, das ist die Zeit um Passa herum. Es ist Passafest. Man feiert eigentlich die Erlösung. Erlösung aus Ägypten. Man feiert die Erlösung durch den Tod eines Lammes, der das Lamm Gottes ankündigt. Jetzt in dieser Zeit, bei dieser großen Feier, jemand hinzurichten, das passt nicht. Also warten wir. Ja, entschließt er sich, wir lassen ihn im Gefängnis. Wenn das Passa vorbei ist, dann werden wir ihn öffentlich verhandeln und hinrichten. Also er warf ihn ins Gefängnis, übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus ist im Gefängnis unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Heute würde man sagen, er ist im Hochsicherheitsgefängnis. Ja, der König, der jüdische König, lässt ihn verhaften, also ist es von höchster Stelle. Er überlässt ihn den römischen Soldaten, das ist die Weltmacht, die bestausgestattete Macht. Er schaltet die Sicherheitsstufe rot, 4 Abteilungen zu je 4 Soldaten. Ja, das sieht dann so aus, dass Petrus gekettet wird an 2 andere Soldaten. Und so ist er die ganze Zeit quasi an sie gekettet. Ja, selbst wenn sie unwachsam sein wollen oder sich mal weggehen wollen, können sie nicht, die sind an ihn gekettet. Und vor der Zelle sind nochmal 2 Soldaten, die Wache schieben. Also die höchste Sicherheitsstufe überhaupt. Warum auch immer, diese höchste Sicherheitsstufe, aber alles dafür getan, um deutlich zu machen, hier gibt es kein Entrinnen mehr und das Ziel ist, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Das sind die Aktionen des Herodes. Das ist die Situation, in die die Gemeinde hineingekommen ist. Ja, wie reagiert sie? Wie reagiert die Gemeinde? In Vers 5 gibt es so eine gute Gegenüberstellung. Da heißt es, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Wie haben wir gerade gesehen? Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Okay, hier ist der König Herodes, hier ist die römische Macht, hier sind Soldaten, hier ist die geballte Weltmacht, hier ist die Gemeinde. Sie betet aber. Dieses Aber ist sehr vielsagend. Augenscheinlich ist hier alles aus. Ja. Was wird Herodes mit Petrus machen, nachdem er, was er mit Jakobus gemacht hat? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird er verurteilt und hingerichtet. Die Gemeinde aber betet für ihn. Vielmehr ist es nicht gesagt. Ja, der Lukas berichtet weder die Reaktion des Petrus noch den Inhalt des Gebets, sondern nur die Einstellung. Die Gemeinde aber betet unablässig für ihn zu Gott. Was bedeutet unablässig? Zuerst schien mir das ein bisschen schwach, die Übersetzung des griechischen Wortes, was hier dahinter steckt. Aber unablässig ist ein gutes Wort. Ja, das heißt einmal beständig. Ja, sie bleibt dran. Sie lässt nicht davon ab. Ja. Das heißt, sie rückt nicht davon ab. Sie lässt nicht locker, sondern sie bleibt dran. Und das ist angesichts dieser Situation ein Glaubensgebet. Sie bleibt dran. Es ist noch mehr in diesem Wort drin. Es ist eine Leidenschaft dahinter. Sie betet leidenschaftlich, beständig, ausdauernd, ohne auch nur daran zu denken, nachzugeben. Lukas gebraucht in seinem Evangelium dieses Wort, wenn er beschreibt, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, Kapitel 22 und Vers 44. Hier heißt es: Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstig. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Inbrünstig. Das heißt, mit ganzer Leidenschaft, mit seinem ganzen Herzen zu beten. Das war die Art und Weise, wie die Gemeinde betete. Inbrünstig, unnachgiebig, unablässig, beständig. Das war ihr Gebet. Im Glauben beten bedeutet, von ganzem Herzen mit Leidenschaft dafür zu beten, was Gott will. Was Jesus getan hat hier in diesem Gebet, das lesen wir in Vers 42. Und er sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von ihm nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieses Gebet hat Jesus gesprochen. Was war die Inbrunst in seinem Gebet? Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. War das die Hauptangelegenheit, das Hauptanliegen Jesu, wofür er gebetet hat? Es hört sich eher so an, dass er sagt: Vater, ich habe einen Wunsch. Aber noch wichtiger ist es mir, dass dein Wille geschieht und nicht das, was ich mir wünsche. Es ist schrecklich, was auf mich zukommt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Vorstellung für Jesus, den Heiligen, den Sündlosen, jetzt die Sünden der Menschheit zu übernehmen und zur Sünde gemacht zu werden, dafür beschuldigt und verurteilt zu werden, vom Vater getrennt zu werden, das war die schlimme Vorstellung. Aber noch schlimmer ist die Vorstellung, dass nicht der Wille des Vaters geschieht. Deswegen sagt er: Doch dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und das mit aller Inbrunst. Und wir lesen, Gott antwortete darauf: Ein Engel kam und stärkte ihn und erlöste ihn nicht vor dem Leid, erlöste ihn nicht vor der Zurechnung unserer Sünde, erlöste ihn nicht vom Tod, erlöste ihn nicht von der Trennung vom Vater, sondern stärkte ihn für alle diese Dinge. Das war ein Gebet in Inbrunst, was Jesus in Gethsemane gebetet hat. Was hat die Gemeinde hier wohl gebetet? Was war ihr Inhalt? Die Ausleger sind sich hier nicht ganz einig. Die einen meinen, sie haben für seine Befreiung gebetet. Kann sein. Sie haben schon Verschiedenes erlebt. Petrus hat Verschiedenes erlebt. Er hat schon mal die Situation erlebt, dass er vorgeführt wurde, bedroht wurde, aber dann, weil man Angst vor dem Volk hat, entlaufen gelassen. Dann hat er erlebt, Kapitel 4, haben wir das gelesen, in der Apostelgeschichte, dass er und Johannes verhaftet wurden, ins Gefängnis gesetzt wurden. Und mitten in der Nacht kam ein Engel und machte die Türen auf und führte sie raus und gab ihnen einen Auftrag. sagt, ihr geht jetzt in den Tempel und predigt dort weiter das Evangelium für das, was euch ins Gefängnis gesetzt hat. Ja. Diese Erfahrung haben sie auch gemacht. Dann wurden sie vom Hohen Rat gehört, verhört, bedroht, geschlagen und dann durften sie wieder gehen. All diese Erfahrungen haben sie gehabt. Kapitel 4, Vers 23, nachdem sie freigelassen wurden, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und wie reagiert die Gemeinde? Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist, ist ja interessant, ja? Die Apostel kommen zurück und kommen voller Freude zurück, dass sie geschlagen worden sind. Und die Bedrohung haben sie weitergegeben. Was macht die Gemeinde? Sie fängt an, Gott zu loben. Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Herr, alles ist von dir gemacht, alles ist in deiner Hand. Wirklich? Gerade wurden eure Leiter geschlagen, bedroht. Ja. Doch die Gemeinde sieht die Wirklichkeit. Das ist ein Gebet im Glauben. Ja. Wir sehen, was passiert und wir wissen, wer Gott ist. Deswegen ist die Antwort auf Bedrängnis, auf Gefahr, das sehen wir hier in der Gemeinde in Jerusalem, dass sie dann mit Lob reagiert. Und dann thematisieren sie auch diese Drohungen, Vers 29. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Jetzt würden wir erwarten, und bring sie zum Schweigen. Oder schütze uns. Aber wir lesen hier, und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das ist ihr Anliegen. Die Apostel wissen noch sehr genau, wofür sie da sind. Die Gemeinde weiß, wofür sie da ist. Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus das Programm ihnen gegeben. Er sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Ende der Erde. Eure Berufung ist, das Evangelium zu predigen. Und das wissen sie und das ist ihr Gebet. Sie an ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten mit Freimütigkeit zu predigen. Vers 31 heißt das Resümee, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war es, was die Gemeinde bewegte. Deswegen, wenn wir uns nach dem Inhalt des Gebets fragen, dann wird wahrscheinlich die Gemeinde so ähnliche Inhalte haben, wie sie schon immer in der Apostelgeschichte immer wieder betet, wie die Apostel selbst ihre Gebetsanliegen formulieren, wenn sie selber Gefangene sind. Betet dafür, dass uns das Wort, die Tür für das Wort aufgetan wird. Nirgends hören wir ein Gebetsanliegen, betet dafür, dass ich befreit werde, sondern dass ich hier in diesen Ketten meinen Auftrag tun kann. Was ist also die allerschlimmste Situation für die Gemeinde? Die allerschlimmste vorstellbare Situation für die Gemeinde ist die, wir predigen nicht mehr das Evangelium. Wir tun nicht mehr das, wofür wir berufen sind. Wir tun nicht mehr das, wofür der Heilige Geist uns ausgestattet hat. Das ist die schlimmste Situation und deswegen beten sie dafür, dass sie nicht aufhören zu verkündigen. Sie, wie wir weiterlesen, haben so ziemlich die ganze Zeit und auch die Nacht gebetet. Petrus hat sie jedenfalls nachts betend vorgefunden. Und sicher gab es verschiedene Gebetsanliegen, das kennen wir hier auch. Wenn wir mal uns richtig Zeit nehmen zum Beten, für konkrete Gebetsanliegen, wenn wir eine Gebetsnacht haben, dann kommen sehr viele verschiedene Anliegen zum Gebet. Wenn du mal Zeit nimmst, einfach mal eine Stunde, zwei, drei, vier, einfach sagen, ich will mit dem Herrn reden, ich fange an und ich möchte über alles mit ihm reden. Und dann guck mal, welche Anliegen der Herr dir alles aufs Herz legt. Das sind sehr spannende Zeiten. Ich weiß, das erste Mal, als wir im Rahmen einer Bibelfreizeit den Jugendlichen das angeboten haben, gesagt haben, wir werden von 2 bis 6 Uhr nachmittags die Zeit für persönliches Gebet haben. Einfach wieder nichts anderes machen, als jeder persönlich beten. 10 Minuten, ja, das war so ziemlich alles gesagt, aber 4 Stunden mit Gott reden. Ja, und das Interessante war, jeder fing an und dachte, wie soll ich das machen? Ich habe in 15 Minuten alles gesagt, was ich sonst in meinem Gebet sage. Ja? Und dann fängt das Gespräch an. Fängt nach Nachdenken vor Gott an. Fängt man an, die Bibel hineinzuschauen, nachzufragen, was will denn Gott noch alles, wofür ich bete? Und nach 4 Stunden ist keiner fertig. Da ist jeder mitten im Gespräch. Und das ist Beten im Glauben ist, wenn wir anfangen, uns in Gott hineinzudenken, in seine Anliegen, in seinen Willen. Was will Gott, dass wir beten sollen? Das ist Beten im Glauben. Ich kann mir vorstellen, dass hier manche gebetet haben, dass Petrus freimütig seinen 16 Soldaten das Evangelium predigen kann, die ihn da bewachen. Ja? Die sind in seinem Umfeld um ihn herum. Oder dass er beim Prozess mutig und klar sich zu Jesus bekennen kann oder dass Gott in dieser Situation sich verherrlicht, sei es durch Tod oder durch Rettung, dass die Gebetsanliegen sich um Gott und um seine Botschaft drehten. So betet die Gemeinde. Manche nehmen an, sie haben für die Befreiung von Petrus gebetet und selbst nicht so richtig daran geglaubt. Weil als er dann kam, nach seiner Befreiung, waren sie überrascht. Ich glaube, das ist eher ein Hinweis dafür, dass sie nicht so fixiert waren auf seine Befreiung. Dass sie eigentlich noch nicht einmal damit gerechnet haben, dass er befreit wird. Ihre Anliegen waren von anderer Qualität. Ich bin sicher, wenn das ihr Fokus wäre und sie für die Befreiung von Petrus beten würden, mit ihrer Erfahrung, die sie haben, würden Sie jemanden abgestellt haben, der am Tor steht und wartet, bis Petrus kommt, um aufzumachen? Ja? Petrus ist da. Ja? Und würden ihn erwarten. Aber die Tatsache, dass sie überrascht sind, zeigt, dass es nicht so ihr großes Anliegen war. Auch Petrus, ja, in seinem ganzen Verhalten, das wir uns gleich ansehen werden, zeigte, dass er nicht unbedingt damit gerechnet hat, befreit zu werden. Aber Gott greift so ein. In diese Situation greift Gott ein und seine Antwort ist ein Engel. Ein Engel gegen die Weltmacht. Ein Engel für eine Befreiungsaktion aus dem Hochsicherheitstrakt des römischen zentralen Gefängnisses in Jerusalem. Das fiel mir überhaupt auf beim Bibellesen, dass Gott eigentlich nicht viele Engel braucht. Meistens ist es nur ein Engel, der ihn in Aktion schickt und dann ist eine Armee mit Hunderttausenden von Menschen in Übermacht, aber er schickt einen Engel und diese Armee ist geschlagen, in die Flucht geschlagen. Ein Engel reicht meistens. Und Jesus sagt, Gott hat Legionen davon. Ja, Legionen davon. Und jetzt schickt er einen Engel und lesen wir mal dieses Ereignis. Versuchen wir uns mal das vorzustellen und da reinzudenken, was hier passiert. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu. Ja, hat jemand schon mal gesehen, wie so ein Gefängnis aussah? Es gibt bei uns so mittelalterliche Gefängnisse, kann man aus Museen sehen, in alten Städten. Da kann man dann die Treppen hinuntersteigen. Meistens ist es irgendwo tief im Keller, ein Verlies, fensterlos, dunkel, einfach nur niedrig, Wände, Boden, fertig, nackte Wände. Das war so ein Gefängnis. Also da gab es keine großen Lichtquellen. Und jetzt kommt ein Engel heran und ein grelles Licht kommt in die Zelle hinein. Ein Licht erglänzte in dem Raum. Aber Petrus und die Soldaten schlafen. Schlafen auf dem Boden, ich weiß nicht wie, hier heißt es. Und der Engel erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite. Ich weiß nicht, ob er sich gebückt hat oder einfach so gemacht hat. Petrus, wach auf, ja? Der Engel ist gekommen. Petrus wacht auf und bleibt ein bisschen verschlafen liegen. Er sagt, hier ist direkte Rede, ja, und sprach, steh schnell auf. Petrus gehorcht, steht auf und da klirren die Ketten, die fallen von seinen Händen. Und das waren Ketten, die waren erster Güte, schwere Ketten, das klirrt nur so. Und da steht etwas verdattert da und der Engel sagt, ja, umgürte dich, ja, zieh dich an. Okay. Ja. Sandalen anziehen. Okay. Er muss ihm wirklich alles sagen, ja, dem Petrus, was er machen soll. Ja. So sehr hat er damit gerechnet, dass er gleich aus der Zelle geführt wird. Ja? Überhaupt nicht. Ja, er zieht Sandalen an und steht wieder da. Ja? Er sagt, nimm deinen Mantel, wirf deinen Mantel um. Ja? Und Petrus nimmt den Mantel. Meistens schlief man in damaligen Zeiten auf seinem Mantel und deckte sich damit zu. Das war so der Schlafsack. Schlechthin für die Leute damals. Letzten Sonntag hat Daniel uns das auch bildlich nochmal gezeigt. Paulus hat er selbst auch diese Gefängnisse kennengelernt und wusste, was für eine Rolle so ein Mantel spielt. Und das ist nachts und im Orient ist nachts oft kalt draußen. Ja, also zieh den Mantel, wirf den Mantel um und folge mir. Und Petrus folgt ihm. Also der Engel hat alle Initiative, sagt Schritt für Schritt, was Petrus zu tun hat. Vers 9 heißt es, und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Er realisierte das noch nicht, dass es Wirklichkeit ist, dachte, das ist ein schöner Traum, den ich jetzt gerade erlebe, oder eine Vision. Visionen kennt er, er hat vor kurzem noch so eine Vision gehabt, da kam so ein Tuch aus dem Himmel mit verschiedenen Tieren, und eine Stimme, die sagte, Schlacht und iss, und das dreimal, ja, im wachen Zustand, das kennt er auch, mal Visionen sehen kann, und dann sagt er, das ist jetzt gerade so eine Vision, die hier passiert. Aber der Engel geht weiter. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, wie kann man sich das vorstellen? Also die Soldaten schlafen weiter, trotz Licht, trotz klirrender Ketten, trotz Gespräch. Und zwischen ihnen lag, der steht auf, zieht sich an und geht raus. Frage, wie geht die Tür auf? Was machen die Soldaten vor der Zelle? Wahrscheinlich sitzen sie da, schieben Wache und realisieren gar nichts. Ja, er geht durch die erste Wache, durch die zweite Wache. Dann kam er zu dem Eisernen Tor, wahrscheinlich Gefängnishof, und dann das Eiserne Tor, das zur Stadt hinausführt. Und dieses öffnete sich von selbst. Ist ja für uns heute kein großes Wunder, ja, wenn Tore sich selbst öffnen, durch irgendwelche Schranken betätigt. Damals war das ein Wunder. Ja. Es waren schwere Tore, die waren verriegelt und verschlossen. Aber das Tor geht auf und sie treten hinaus und er hört wahrscheinlich hinter sich das Tor wieder ins Schloss fallen. Und dann gehen sie ein Quartal weiter oder einen Block weiter. Die nächste Querstraße kommt, eine Gasse weit heißt es hier, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Und Petrus steht da, ich bin tatsächlich raus. Dann erst realisiert er es, was geschehen ist. Gottes Rettungsaktion. Ganze Serie von Handlungen, Anweisungen, die von ihm kommt, die er vornimmt, um Petrus ins Freie zu bringen. Und er hat diesen Auftrag erledigt und dann ist er verschwunden. Nicht mehr sichtbar für ihn. Ich glaube, das ist für uns oft in Vergessenheit geraten, dass Gott auch heute mit seinen Boten arbeitet. Wir sehen sie meistens nicht. John Patton, ein schottischer Missionar auf den Neuen Hebriden, das sind Inseln, so eine Inselgruppe in der Südpazifik, erlebte eines Nachts, dass die Krieger eines feindlichen Stammes seine Hütte umstellt haben und diese niederbrennen und beide töten wollten. Beide beteten aber da drin. Die Hütte, die Fenster, kann man durchblicken. Die beiden beten und sie bewegen sich um die Hütte herum und stoßen Drohungen aus. Sie wollen sie töten, die Hütte niederbrennen. Und danach beten sie so durch und morgens staunen sie, dass sie wieder abziehen, ohne irgendwas getan zu haben. Sie haben keine Antwort darauf, was passiert ist. Ein Jahr später bekehrt sich der Stammeshäuptling dieses verfeindeten Stammes und John spricht mit ihm und fragt, was ist damals passiert, was hat euch davon abgehalten, uns zu töten und unsere Hütte niederzubrennen? Er sagte, wer waren denn die Leute bei euch? Sagte, welche Leute? Ja, es waren Männer in hellen Kleidern, mit gezückten Schwertern. Sagte, wir waren alleine zu Hause. Nein, nein, wir haben viele gesehen, die um euer Haus herumstanden. Wir trauten uns nicht, euch anzugreifen. Und morgen sind wir dann abgezogen. Manchmal macht Gott ein bisschen so die Augen auf und lässt ein bisschen sehen, was er tut, was für uns unsichtbar ist. Wir finden in 2. Könige 6 auch so eine Geschichte von Elisa. Er wird umzingelt auch von einer Militär und sein Knecht vergeht vor Angst. Jetzt werden sie überfallen, jetzt werden sie gefangen genommen und Elisa ist total ruhig. Und sagt, warum bist du so ruhig? Guck mal, was da passiert. Und dann heißt es hier, und Elisa betete, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah und siehe, ein Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Jetzt hat er geblickt, warum Elisa so ruhig war. Gebet im Glauben rechnet mit der Gegenwart Gottes. Das Gebet im Glauben rechnet mit der Macht Gottes, mit den Möglichkeiten Gottes. Es ist wirklich Gott, nichts unmöglich. Es ist nur eine ganz kleine Anstrengung für ihn, was immer er will, zu tun. Nur was er möchte, dass wir diese Wirklichkeit sehen und dass wir für seine Anliegen beten, dass wir unsere Herzen auf ihn ausrichten und ihn von Herzen suchen. Es gibt noch viele andere Berichte, die sehr interessant wären, jetzt hier zu erzählen. Einer der Söhne von den 5 Missionaren, die von Aukas getötet wurden, Steve Saint, hat selber dann unter diesen Menschen gearbeitet, die seinen Vater getötet haben und die Augenzeugen dieser Tötung waren. Und das ist sehr interessant, auch seine Geschichte zu lesen. Ich werde sie bewusst nicht erzählen. Such sie einfach und lies mal nach, wie sie erlebt haben, was Gott auch durch den Tod dieser 5 Missionare oder im Sterben dieser 5 Missionare getan hat und wie er seinen Willen verwirklicht hat, auch trotz oder gerade durch ihren Tod. So viel zu den Engeln. Was hier sehr deutlich wird auch, dass die Engel niemals mir gehorchen, sie nicht auf meine Bestellung kommen und dass nicht ich sie befehligen kann, sondern sie stehen immer unter dem Befehl Gottes. Es sind seine dienstbare Geister. Es sind seine Boten. Er setzt sie dann ein, wann er will. Er hat niemandem von uns jemals das Recht gegeben, über irgendwelche Engel irgendwie zu bestimmen oder zu entscheiden. Was ist nun mit Petrus in dieser ganzen Situation? Petrus gehorcht einfach. Petrus lebt einfach im Gehorsam Gott gegenüber. Er sucht einfach, das zu tun, was Gott will. Sein Auftrag ist klar. Ja, er hat die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, um Zeuge Jesu zu sein. Und das tut er. Tut er in Jerusalem. Wir haben gerade gelesen, Kapitel 8, in Samaria ist er unterwegs, dann auch in Judäa und Samaria, zu den Heiden unterwegs. Er ist unterwegs, um das Evangelium Gottes zu predigen. Das tut er unter allen Umständen. Diese Umstände bringen ihn jetzt in Jerusalem ins Gefängnis. Ja, er ist im Auftrag seines Herrn. Er ist ein Zeuge, egal wo er ist. Das ist keine neue Situation für ihn, verhaftet zu sein. Diesmal eine besonders gute, weil er immer Gesprächspartner hat. Ja, und ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass er in diesen Tagen des Passafestes seinen Soldaten, die abwechseln alle 4 Stunden, 2 andere, er hat immer 4 Stunden evangelistische Gespräche, Zeit gehabt, für die Soldaten, als er mit ihnen über das Passa gesprochen hat, was die Bedeutung dieses Festes war. Sicher hat er ihnen erzählt, wie er mit Jesus das letzte Mal das Passamahl gefeiert hat. Sicher hat er ihnen erzählt, dass Jesus so das Lamm Gottes ist, das Passalam immer hingewiesen hat. Und wie Jesus dieses Mahl gefeiert hat und dann tatsächlich zum Opfer gebracht wurde. Und jetzt dieses Passamahl, oder dieses Passalam jetzt die Erlösung für uns ist. Dass er einfach seinen Auftrag auch dort lebt. Umstände sind niemals ein Hindernis für uns, unserem Auftrag nachzugehen, sind immer nur neue, andere Gelegenheiten. Am nächsten Tag erwartete ihn eine öffentliche Verhandlung. Und das ist wiederum eine großartige Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, sich zu Jesus zu bekennen und allen nochmal zu sagen, wer Jesus ist. Sicher konnte diese Verhandlung auch mit der Hinrichtung enden. Aber Petrus hatte schon längst gesagt, dass er bereit ist, für Jesus auch in den Tod zu gehen. Das war immer für ihn ein mögliches Ende. Und deswegen würde sowas ihn gar nicht davon abhalten, Jesus zu verkündigen. Aus der Überlieferung wissen wir, dass er schließlich tatsächlich hingerichtet worden ist. Aber nicht jetzt, nicht hier. Er weiß es nicht. Er weiß, morgen habe ich einen großen Auftritt in der Verhandlung. Wahrscheinlich deswegen schläft er, damit er am nächsten Tag frisch ist. Wie anders kann man sich das erklären, dass ein Mann im Hochsicherheitstrakt am Vortag seiner Verhandlung und Hinrichtung schläft, so fest schläft, dass man nicht einmal vom grellen Licht aufwacht, dass man ihn wecken muss. Steh auf. Petrus folgt Jesus, egal wohin. Jetzt, wo der Engel ihn weckt und ihm Anweisungen gibt, gehorcht er auch. Er folgt ihm auch. Er merkt, okay, Gott hat andere Pläne. Also keine Verhandlung morgen. Er hat mich herausgeführt. Ja, Petrus kam zu sich und sprach zu sich, so zu sich selbst. Oh, jetzt weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Ja, alle erhofften, dass er jetzt endlich zum Schweigen gebracht wird, jetzt hingerichtet wird. Gott hat mich erlöst. Also, was ist jetzt das Naheliegende? Was will Gott, dass ich tun soll? Wenn ich nicht in der Verhandlung predigen soll, was soll ich sonst machen? Ja? Okay, ist mitten in der Nacht in Jerusalem. Wo bin ich hier? Gefängnis. Ach, nicht weit weg wohnt die Maria, die Mutter von Johannes Markus. Und bei ihr treffen sich die Leute oft zu Gebet. Wir wissen, dass die in Jerusalem sich im Tempel trafen und hin und her in den Häusern. Und so gab es eine Kleingruppe oder eine Hausgemeinde auch bei Maria, der Mutter von Johannes Markus, zu Hause. Ja, und das heißt, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Also die Gemeinschaft der Heiligen aufzusuchen, zu den Betern zu gehen, denn sie sind es, die die Quelle der Kraft sind. Sie sind es, die das Gebet, durch das Gebet, das alles möglich gemacht haben, was passiert ist. Wie die Leute dort reagiert haben, ist schon sehr interessant. Ich habe es hier nicht in der Wand, ich lese euch das mal vor. Verse 13 und weiter. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu hören. Wahrscheinlich ein etwas größeres, reicheres Haus mit eigenen Knechten, mit einer Magd. Hier wird sie mit Namen genannt. Sie gehörte wahrscheinlich schon nicht nur als Magd zu diesem Haus, sondern als Schwester zur Gemeinde. Deswegen kennt man sie auch dann mit Namen, um zu hören. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Ja, sie war so baff, so voller Freude, dass sie vergessen hat, dass sie noch mal eine Tür aufmachen soll, ist wieder reingelaufen und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und die Leute in der Gemeinde sind skeptisch für solche Wundermeldungen. Ja. Petrus ist im Hochsicherheitstrakt. Was wissen wir? Er kann nicht jetzt hier vor der Tür stehen. Ja, du bist wahrscheinlich durchgedreht, ja, überstrapaziert, Nerven zu sehr angespannt. Ja, so viel passiert in den letzten Tagen, die Tötung des Jakobus. Und jetzt ist der Wunsch so stark, dass Petrus nicht umkommt, dass sie ihn schon quasi sieht. Aber sagt, nein, 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 so ist es nicht. Er steht wirklich vor der Tür. Ja, ich habe ihn gesehen, er steht dort. Ja. Dann greifen sie zur zweiten Version und sagen, sie aber sprachen zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Als sie aber darauf bestand, dass es so sei, da sprachen sie, es sei sein Engel. Ja, sie hatten die Vorstellung, den Gedanken, dass jeder Mensch einen Schutzengel hat. Ja, und jetzt steht sein Engel vor der Tür und du hast ihn gesehen. Aber sie wollten es nicht realisieren, dass es tatsächlich Petrus steht. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Ja, ist interessant. Ja, im Gefängnis geht er einfach durch, die Türen öffnen sich. Ja. Der Engel führt ihn raus. Aber hier will er zu seinen Leuten in der Gemeinde und er steht und klopft und klopft und klopft und klopft. Und sie überlegen, kann es denn wahr sein, dass Petrus da vor der Tür steht? Das kann doch nicht sein. Ja. Anstatt hinzugehen und zu sehen, ja, tatsächlich, das ist so, wie Gott jetzt die Situation gelöst hat. Daran sehen wir noch einmal, dass sie wahrscheinlich nicht so sehr damit gerechnet haben oder speziell so fokussiert auf dieses Anliegen waren, sondern sie waren überrascht. Als er reinkam und sie sehr erstaunt waren, wahrscheinlich reden alle durcheinander, und dann gibt er ihnen ein Zeichen mit der Hand, sie schweigen sollten, und dann erzählt er ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hat. Erzählt diese Geschichte, die wir hier gelesen haben, wie der Engel ihn geweckt hat und aus dem Gefängnis herausgeführt hat und dann plötzlich weg war, ohne weitere Anweisungen zu geben. Braucht er auch nicht, er hat die Anweisung, sei mein Zeuge, sei mein Verkündiger. Und wenn Gott ihn aus dem Gefängnis herausgeholt hat und hier in Jerusalem nicht mehr möglich ist, öffentlich zu predigen, dann muss es an anderen Orten weitergehen. Und so sprach er, meldet dies dem Jakobus, nicht dem Bruder des Johannes, er war schon hingerichtet. Es war wahrscheinlich dann Jakobus, der Bruder des Herrn, den wir in der Apostelgeschichte dann auch immer wieder sehen, der als Säule der Gemeinde erkannt war und er dort in Jerusalem geblieben war. Einer der Männer, die im Glauben herangewachsen waren und führende Männer in der Gemeinde waren, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, ihnen zum Trost, damit sie Bescheid wissen, ich bin nicht mehr im Gefängnis. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort, heißt es hier einfach. Mit anderen Worten, er ging in den Untergrund, er ging aus Jerusalem weg und predigte woanders. Das Ergebnis lesen wir in Vers 24 von dem Ganzen. Und das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Das ist es, worauf es den Aposteln, worauf es der Gemeinde immer wieder ankommt. Der Wille Gottes geschieht, das Wort wird gepredigt. Wie lernen wir nun im Glauben zu beten? Im Glauben beten, dafür brauchen wir keine besonderen Gelegenheiten. Im Glauben beten geht immer, in jeder Situation. Keine Situation kann mich daran hindern, den Willen Gottes anzustreben und ihn zu tun. Das ist das, was uns diese Geschichte sehr deutlich zeigt. Im Glauben beten bedeutet, egal in welcher Situation ich bin, ob es mir gut geht oder schlecht geht, gesund bin oder krank bin, etwas Bedrohliches auf mich zukommt oder etwas Vielversprechendes. Ich bin aufgefordert, im Glauben zu beten. Das heißt, danach zu fragen, Gott, was soll diese Situation jetzt tun? Oder was soll ich in dieser Situation tun? Wie kann ich diese Situation nutzen, um deinen Willen zu tun, um deinen Willen zu erfüllen? Und das ist der zweite Aspekt, der so ganz wesentlich ist beim Beten im Glauben, dass wir in seinem Namen beten. Alles, worum ihr bitten werdet, in meinem Namen soll euch geschehen. Diese Verheißung nehmen wir gerne in Anspruch und oft einfach für unsere eigenen Anliegen. Nicht für die Anliegen Gottes. Was heißt es, in seinem Namen beten? Wenn wir im Namen eines anderen etwas tun, dann heißt es, dass es in seinem Auftrag und in seinem Interesse geschieht. In seinem Namen beten bedeutet, dass ich mich erstmal erkundige, Herr, was willst du? Was sind deine Anliegen? Und dafür werde ich mich einsetzen. Wenn wir füreinander beten wollen, fragen wir einander auch, was sind deine Anliegen? Ich möchte für dich beten. Und dann beten wir dafür. Im Glauben beten bedeutet, dass ich Gott frage, Gott, was sind deine Anliegen? Und dafür will ich beten. Immer dann, wenn wir Gebetsanliegen von Aposteln lesen, in den Briefen, dann erkennen wir, dass sie die Anliegen Gottes nennen, für die man beten soll. Im Glauben beten heißt, in seinem Namen zu beten. Als die Jünger zu Jesus kamen und die wollten auch beten lernen und sagten, lehre uns beten, da hat Jesus ihnen das Vaterunser beigebracht. Wir haben das hier im Vorprogramm bereits miteinander gesungen. Ich habe es noch einmal hier auf die, bringe es noch mal hier auf die Leinwand, damit es uns deutlich wird, wie dieses Beten aussieht, was Jesus uns beibringt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt bedeutet, dass man diesen Namen besonders stellt, eine einzigartige Stellung gibt, dass man ihn für heilig erklärt. Geheiligt werde dein Name. Schon eingangs bei diesem Gebet wird klar, dass beim ganzen Gebet es darum geht, dass sein Name geheiligt wird. Und dann kommt dein Reich komme. Ja, deine Herrschaft soll verwirklicht werden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja, wenn ich im Glauben beten will, dann geht es genau um diese Dinge. Dass ich danach trachte, dass sein Reich Wirklichkeit wird. Bei mir, bei uns, in meinem Umfeld. Dass sein Wille geschieht, dass er passiert. Das sind meine Gebetsanliegen. Dann gibt es auch die Anliegen, gib uns heute unser tägliches Brot. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in unserem Land noch dafür beten, weil Brot liegt im Gefrierschrank oder in der Bäckerei. Ja, und ich habe das Geld, ich kann es holen. Aber machen wir uns bewusst, dass wir so total abhängig von Gott sind, dass selbst wenn ich den Kühlschrank voll habe, den Gefrierschrank voll habe, die Bäckerei die besten Brote liefert, ich keinen Bissen zu mir nehmen kann, ohne dass Gott mir die Fähigkeit dazu gibt. Dass schneller, als ich denke, mein ganzes Essen wieder durch den Kopf geht. Dass mein Magen nicht funktioniert und mein Darm alles verweigert und ich von all dem nichts essen kann. Wir nehmen das so für selbstverständlich und denken, ich kann das und das ist mein großes Anliegen. Ja? Ich will nicht nur Brot, ich will auch was aufs Brot, ich will auch unter dem Brot etwas und zum Brot dazu noch und möglichst viel und vielfältig und qualitatives und dann steigen unsere Wünsche bis ins Unermessliche. Was Jesus hier beibringt, uns zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sind auch heute ganz von dir, Gott, abhängig, auf dich angewiesen. Wir erwarten von dir nicht nur, dass wir das Brot auf dem Tisch haben, sondern dass unser Körper das auch verarbeiten kann. Dann kommt die Bitte um Vergebung für unsere Schulden und die Bewahrung von dem Bösen. Und dann kommt am Ende wieder, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von Anfang bis Ende geht es um Gott, geht es um ihn, um sein Reich, um seinen Willen. In seinem Namen zu beten bedeutet, für seine Anliegen zu beten. Vielleicht wäre das gut, sich eine Gebetsliste anzulegen. Das will Gott und dafür will ich beten. Dass meine Liste mit den Gebetsanliegen durchgehe und einmal markiere. Das ist eindeutig der Wille Gottes und das auch, ja, das ist ein Wunsch von mir. Das ist ein Wunsch, aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Das ist das, was Gottes Reich betrifft, dafür will ich verstärkt beten. Dass wir einfach unser ganzes Gebetsdenken, Gebetsverhalten, unsere Gebetsanliegen darauf ausrichten, im Glauben zu beten. Vielleicht sagst du, ja, deswegen bin ich auch nicht so der Beter. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ja. Ich bin einfach nur schwach. Ja, kennst du solche Zeiten, Momente, du willst beten und weißt nicht, wofür soll ich beten? Fällt nichts ein, scheint alles so belanglos zu sein. Ja. Es ist besser, in Schwachheit zu beten, als gar nicht zu beten. Paulus schreibt das im Römerbrief Kapitel 8, Vers 26. André hat es auch schon erwähnt hier im Gottesdienst. Ja, er sagt, ebenso kommt aber auch der Heilige Geist, also der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und wenn du im Glauben betest und Gott sagst, ich weiß nicht genau, wofür ich beten soll, was ist dein Wille, was möchtest du? Ja, du wirst immer wieder überrascht werden, was für Anliegen Gott dir gibt, für die du dann dich beten hörst. Ich habe es immer wieder erlebt, dass Gott neue, ungewöhnliche Gebetsanliegen gibt, überraschende Gebetsanliegen gibt. Der Geist Gottes weiß, was Gott will. Und er tritt für uns ein. Ja, auch wenn ich nicht weiß, wie soll ich das Gebet formulieren. Manche tun sich schwer beim Beten. Sagen, ja, ich kann nicht so gut beten, nicht so schön beten, wie ihr das tut. Ja, und kann das nicht so gut formulieren. Ich glaube, Gott hat ganz andere Kriterien für ein gutes, qualitatives und schönes Gebet als wir. Ja, es kann sehr schön formulierte Gebete sein, die ihn anekeln. Und es können stümperhafte, gestotterte Gebete sein, die ihn begeistern, die ihn ehren. Schwachheit ist kein Problem für das Beten im Glauben. Fange an zu beten und danach zu suchen, was Gott will. Die Gemeinde in Jerusalem hat auch gebetet, wie sie konnte, und Gott hat daraus gemacht, was er wollte. Wir wollen lernen, im Glauben zu beten. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Wir wollen lernen, in diesem Jahr in jeder Situation zu beten. Was ist deine nächste Situation, wo du sagst, da will ich im Glauben beten? Es wäre ein guter Vorsatz für diesen Monat, für dieses Jahr, für den Rest des Lebens, Augen aufzuhalten und zu sehen, wo ich seinen Willen erkennen kann, für den ich im Gebet eintreten kann. Dass ich in seinem Namen bete. Mach es konkret, mach es schriftlich, mach es persönlich. Suche danach, wenn du die Bibel liest, sagst Gott, welche Anliegen sind für dich wichtig, dass ich sie jetzt im Gebet bringe? Dass ich sie im Gebet nenne. Ich bin für dich unterwegs, ich bin in deinem Namen unterwegs, in deinem Auftrag, in deinem Interesse. Ja, wofür soll ich beten? Wenn ich schwach bin und nicht weiß, was ich beten soll, dann erst recht. Denn der Geist Gottes wird mein Gebet so transformieren, dass es bei Gott richtig ankommt. Lass uns so beten, wie die Gemeinde gebetet hat, unablässig, einmütig, leidenschaftlich. Interessant ist, dass hier, wie auch an anderen Stellen, in der Apostelgeschichte immer wieder betont, und die Gemeinde kam zusammen und sie beteten. Ja, klar, jeder von uns kann persönlich beten, das stimmt. Aber das Gebet der Gemeinde hat nochmal besondere Verheißungen. Zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ja, wenn wir in Kleingruppen zusammen sind, wenn wir am Mittwoch uns hier im Gebetsgottesdienst treffen und hier im Glauben beten, dann haben wir besondere Verheißungen. Wenn ich hier im Gebetsgottesdienst bin und höre, welche Anliegen die Geschwister nennen, wie sie dafür beten, dann freue ich mich sehr darüber, dass es so oft der Wille Gottes ist, für den gebetet wird, dass es so oft verlorene Menschen sind, für die wir beten, denn es ist der Wille Gottes, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ja, wir haben für manche Namen auch schon 10 Jahre, 15 Jahre lang gebetet, beten immer noch und werden noch weiter beten. Im Glauben beten bedeutet, unablässig zu beten. Wir haben für unseren Wolfgang hier viele Jahre gebetet. Heute betet er mit uns zusammen. Er ist heute in der Uniklinik, ist jetzt nicht unter uns. Wir können also auch für ihn beten. Gott hat ihn für 2-3 Wochen in die Uniklinik gesetzt. Er hat seinen Plan damit. Lasst uns für ihn beten, dass Gott ihn dort segnet und gebraucht. Wir werden beständig und unablässig beten. Und das ist nur ein Segen für dich. wenn du auch zum Gebetsgottesdienst hinkommst und aus den Anliegen und den Antworten Gottes selber lernst, im Glauben zu beten. Das ist jetzt eine konkrete Einladung, eine Herausforderung. Ja, den Mittwochabend, jeden ersten und dritten Mittwochabend, wenn wir uns hier treffen, tatsächlich dafür zu buchen, das ist der Abend, wo wir als Gemeinde lernen wollen, im Glauben zu beten. Hier finden wir uns zusammen und hier beten wir gemeinsam. Denn das gemeinsame Gebet, das beständige, einmütige, leidenschaftliche Gebet, wo es uns um die Verwirklichung des Willens Gottes geht, hat viele Verheißungen. Gott will, dass Menschen hier in Ostheim, in Neubrück, gerettet werden, zum Glauben kommen. Er hat uns hier in diesen Stadtteil eingepflanzt. Das sind unsere Gebetsanliegen. Und Gott hat schon viele Türen aufgetan. Gott wirkt schon viele Dinge. Ja, die redet man mit den Leuten, die bei der Tafel arbeiten, welche Gespräche entstehen mit den Menschen hier aus der Umgebung. Oder geht mal mit und arbeitet mit bei den Kinderprojekten draußen. Wenn die Gesprächsmöglichkeiten mit den Kindern, mit den Eltern sind. Leute, das ist nicht selbstverständlich, dass es noch geht. Katharina sagt, dass die Arbeitskollegen aus der KIB sagen, das ist ja echt eine Ausnahme bei euch in der Stadt. Meine Frage, wer hat heute schon gebetet? Kann ich mal die Hände sehen? Oh ja. Die meisten heben die Hände für euch per Livestream, die ihr in den Saal nicht reingucken könnt. Wer hat schon mal in seinem Leben gebetet? Kann ich noch mal die Hände sehen? In seinem Leben schon immer irgendwann mal gebetet. Das sind nahezu alle. Dankeschön. Haben wir es nötig, zu lernen, zu beten? Wir haben diese Predigt zum Thema gewählt, ich will im Glauben beten lernen. Wer von uns ist schon so weit, dass er nichts mehr zu lernen hat? Er betet im Glauben und ist am Ziel seiner Wünsche angekommen. Ich bete im Glauben, so wie Gott es will. Keine Hand? Ich kann sie auch nicht heben. Ich bin dabei, das Beten zu lernen. Es gibt so viele verschiedene Stimmen, was Beten im Glauben bedeutet. Für die einen ist das ein extra Gebet, ein besonderes Gebet, das ein übernatürliches Wunder bewirkt. Das ist ein Gebet im Glauben, wenn ich für etwas bete, was eigentlich gar nicht geht. Das ist ein Gebet im Glauben. Hat schon jemand erlebt, dass er gebetet hat und etwas passiert ist, was eigentlich gar nicht ging? Doch einige, ne? Sehe ich hier und da. Also das geschieht schon mal, ja? Geschieht schon mal, passiert schon mal, dass etwas passiert, was wir nicht für möglich halten. Trotzdem beten wir dafür. Die anderen sagen, beten im Glauben, das ist einfach eine Sache proklamieren und dann ist sie da. Sage einfach, dass es steht und es steht da. Ja, die Kraft des Gebets ist in dir. Was du sagst, das wird geschehen. Da habe ich meine Schwierigkeiten. Dass ich im Glaubensgebet der Macher bin. Nur proklamieren brauche und schon steht es da. Da hat Gott eigentlich nicht mehr viel Spielraum. Die Dritten sagen, im Glauben beten bedeutet einfach darum zu bitten,